Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer.
Wenn ihr zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin geht, da werden ja auch immer verschiedene Vorsorgeuntersuchungen gemacht. Zum Beispiel so ein Abstrich. Und da denken die meisten wahrscheinlich auch gar nicht groß drüber nach, auch im Nachhinein nicht mehr, weil meistens hört man ja danach auch bis zur nächsten Vorsorge gar nichts mehr davon. Anders war das bei Laura. Laura ist 28, wohnt in Berlin und die hatte einen auffälligen Pap-Abstrich. Und das hat sie ziemlich rausgerissen.
Ich glaube, das habe ich einfach ja sehr versucht auszubalancieren zwischen so einer Verdrängung und auch so einem, vielleicht kommt da am Ende wirklich auch eine lebensverändernde Diagnose irgendwo dabei raus. Und das war entsprechend auch ganz schön belastend.
Diese lebensverändernde Diagnose, wie sie das nennt, die kam dann auch tatsächlich. Und zwar in Form von einer Krebsvorstufe. Wie es danach bei Laura weiterging, das hört ihr in dieser Episode. Laura, die hatte eine Dysplasie. Das ist eine oberflächliche Zellveränderung am Gebärmutterhals. Und das wird, wie auch Gebärmutterhalskrebs, durch HPV ausgelöst. Humane Papillomviren. Vor knapp 2 Jahren haben wir hier bei Eine Stunde Liebe schon mal über HPV gesprochen. Also HPV, das ist eine der weltweit häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten. Und diese Viren, die können eben verschiedene Krebsarten auslösen. Unter anderem Gebärmutterhalskrebs. Das Gute, in Deutschland, da wird standardmäßig Krebsfrüherkennung durchgeführt. Und zwar, wenn ihr zur Vorsorge in die Gynäkologie geht. Da wird ein Pap-Abstrich gemacht und mit dem werden Auffälligkeiten am Gebärmutterhals festgestellt. Ab 20 Jahren wird dieser Abstrich jährlich durchgeführt. Ab 35 Jahren, da gibt es alle 3 Jahre eine Kombi aus Pap-Abstrich und HPV-Test. Das liegt daran, dass aus verschiedenen Gründen bei jungen Menschen der Pap-Abstrich eindeutiger ist und bei älteren Menschen, da sind HPV-Tests aussagekräftiger. Und weil es von der HPV-Infektion bis zu Krebs oder einer Krebsvorstufe sehr lange dauert, muss man das bei einem negativen HPV-Test eben ab 35 nicht jährlich durchführen. Auf jeden Fall. Wenn dieser Pap-Abstrich bzw. der HPV-Test negativ ist, dann ist sowieso alles gut, da muss man gar nichts machen. Aber was, wenn der Abstrich auffällig ist bzw. der Test? Dann folgt eine Reihe von Untersuchungen und genau über die wollen wir in dieser Episode sprechen. Und ich kann euch jetzt schon sagen, man kann eine Dysplasie, also diese Krebsvorstufe, wirklich sehr gut behandeln und darum soll es auch gehen. Laura habt ihr ja eben schon gehört. Sie hatte diesen auffälligen Pap-Abstrich und sie sollte dann erstmal 6 Monate warten, um dann bei einem zweiten Abstrich zu checken, ob das Ganze immer noch auffällig ist. Weil tatsächlich viele Zellveränderungen, die heilen auch von alleine aus. Und diese 6 Monate, die können natürlich eine sehr lange Zeit sein. Und in dieser Zeit kam bei Laura auch immer wieder die Unsicherheit hochgekrochen, was ist, wenn das nicht von alleine ausheilt. Sie hat mir erzählt, dass sie da durchaus wirklich immer auch mal wieder drüber nachgedacht hat, ob sie zwischendurch vielleicht nicht noch mal woanders hingeht und das quasi noch mal doppelt checken lässt.
Ich habe da auf alle Fälle drüber nachgedacht, weil ich vor dem Termin, wo mein erster Pap-Abstrich gemacht wurde, der dann auffällig war, ich habe es ein bisschen schleifen lassen mit meinen regelmäßigen Gyn-Untersuchungen und ich war davor ziemlich lange nicht beim Gynäkologen und hatte in dem Zuge schon auch drüber nachgedacht, ob wenn ich vielleicht nochmal woanders hingehe, ob ich vielleicht auch früher nochmal irgendwie einen Test bekommen kann. Ich glaube, die Hoffnung aber auch bei diesen 6 Monaten ist immer wieder, wie bei diesen ganzen Pap-Abstrichen, dass es eigentlich gar nicht so kleine Wahrscheinlichkeit gibt für gerade auch junge Menschen, dass sich das von natürlich einfach auch wieder verwächst und dass diese Tests mal auffällig sind, aber dass es dann nach 6 Monaten auch einfach wieder nicht mehr auffällig ist und dass dann einfach alles gut ist. Und ich glaube, dass auch da war es halt wieder so ein Abwägen, ob ich jetzt irgendwie eine verfrühte Sicherheit haben möchte und ein zweites auffälliges Testergebnis oder ob ich meinem Körper auch die Chance gebe, dass er das einfach alleine auskuriert, eben mit dem Wissen, dass ich jung bin und dass das einfach gut passieren kann.
4 Wochen nach diesem zweiten Termin wusstest du dann ja, okay, der Abstrich, der ist tatsächlich auffällig und du hast dann die Diagnose schwergradige Dysplasie bekommen, also eine Zellveränderung am Gebärmutterhals. Wie ist es dir gegangen, als du diese Diagnose bekommen hast, also als klar war, okay, da ist eine Auffälligkeit?
Ich habe die unglücklicherweise am Telefon bekommen, was ja wirklich ein bisschen blöde war. Ich konnte danach zwar direkt in die Praxis gehen, aber ich habe sie am Telefon gehört und ich bin ziemlich zusammengebrochen in dem Moment, weil ich im Kopf zu dem Zeitpunkt auch diesen Unterschied nicht machen konnte, dass es eben ein auffälliges Testergebnis von einer Krebsvorsorgeuntersuchung war. Und in dem Moment, in dem ich dieses Ergebnis bekommen habe, war für mich total klar, okay, ich habe sie jetzt, diese lebensverändernde Diagnose, und ich habe jetzt Gebärmutterhalskrebs. Und es war nicht richtig. Und mir wurde das dann auch direkt danach in der Praxis schon auch nochmal ganz gut erklärt, dass ich das nicht habe. Aber das im Kopf so aussortiert zu bekommen und es klar zu haben, ist auf alle Fälle auch eine ganz schön, also es ist eine emotionale, aber es ist auch eine kognitive Anstrengung einfach, die man irgendwie, oder die ich leisten musste, um das irgendwie, genau, um damit irgendwie im Klaren zu sein und zu wissen, es geht nicht darum, dass ich jetzt Krebs habe und das ist nicht das, was jetzt auf mich zukommt, sondern eigentlich ist es eine Krankheit, die sehr viele Menschen irgendwie über ihren Lebensalter irgendwie haben, und es gibt eine sehr sinnvolle Therapie, die irgendwie minimal invasiv ist, und dann ist auch alles wieder gut. Aber das auszusortieren hat auf alle Fälle echt auch, ja, Anstrengung von mir erfordert, genau.
Wie hast du das denn gemacht mit dem Aussortieren? Also wie bist du da rangegangen?
Ich glaube, was für mich einfach das total Schwierige war, war, dass ich dann mit dieser Diagnose eben diese Spezialsprechstunde aufsuchen musste, was im Nachhinein auch total super war, weil ich mich da total, total wohl auch gefühlt habe und einfach wusste, ich bin da in guten Händen.
Das heißt, du musstest quasi nach der Diagnose, nach dem zweiten Pap-Abstrich, bist du überwiesen worden an ein Spezialzentrum, und da musstest du dann nochmal eine Spezialsprechstunde.
Genau. In meiner Meinung nach, das vielleicht auch so ein bisschen strukturelles Problem von diesen Spezialsprechstunden ist, dass die halt einfach angesiedelt sind in diesen Krebszentren. Und das hat es auf alle Fälle für mich definitiv nicht leichter gemacht, irgendwie das im Kopf irgendwie auszusortieren, weil ich halt plötzlich, ich habe halt gesucht, und dadurch, dass ich in Berlin wohne, gibt es halt auch verhältnismäßig viele von diesen Spezialsprechstunden. Und aber wirklich die meisten sind in irgendwelchen krebs-onkologischen Einrichtungen oder so angegliedert. Und wenn du gerade eigentlich damit beschäftigt bist, zu versuchen, dir selber klarzumachen, dass du keinen Krebs hast, und dann hängst du die ganze Zeit nur auf Krebszentren-Webseiten rum, und dir wird die ganze Zeit vor Augen geführt, was quasi auch die Eskalationsstufe von dieser Krankheit irgendwie ist. Also das ist auf alle Fälle echt suboptimal gewesen. Und ich glaube, es gab einen Satz in der in dem Aufklärungsschreiben von der Spezialsprechstunde, wo das wirklich auch in so einem Absatz nochmal so ganz deutlich formuliert war. So, sie sind nicht hier, weil sie Krebs haben, sondern sie sind hier, damit sie keinen Krebs bekommen werden. Und das war dann irgendwie quasi auch direkt schon quasi kurz vor dem Termin, bevor ich das gelesen habe. Aber das war bei mir wirklich so ein, okay, das ist es. Ich bin hier, damit ich keinen Krebs bekomme. Und deshalb ist es voll gut, dass ich hier bin. Und es ist alles gar nicht so schlimm.
Bevor wir mit Laura klären, wie sie sich nach der Behandlung einen ganz neuen Zugang zu ihrer eigenen Sexualität erschlossen hat, müssen wir jetzt einmal ganz genau klären, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Dysplasie, also dieser Zellveränderung, und Gebärmutterhalskrebs. Und zwar machen wir das mit Dr. Christine Hörchenhain. Sie ist Gynäkologin und Funktionsoberärztin und Leiterin der Dysplasieeinheit an der Uniklinik in Dresden. Und sie hat mir diesen Unterschied zwischen Dysplasie und Krebs so erklärt.
Das ist tatsächlich ein mikroskopischer Unterschied. Eine Dysplasie heißt übersetzt Vorstufe von Krebs. Das bedeutet, dass die Zellen in den oberflächlichen Schichten der Schleimhaut, die ja am Gebärmutterhals und auch in der Scheide ist, sich verändert haben. Dass also die Zellen angefangen haben, sich häufiger zu teilen. In den Zellkernen sind Fehler aufgetreten, sodass diese Zellen auf dem Weg zum Krebs sind. Und dann gibt es eine Barriere, die unterhalb dieser oberflächlichen Schleimhautschicht ist. Wir nennen diese Schleimhaut ein sogenanntes Plattenepithel. Das heißt so, weil die Zellen in ganz vielen Zellschichten wie Platten übereinander liegen. Mhm. Und unter dieser untersten Zellschicht der Platten ist eine sogenannte Basalmembran. Die trennt das oberflächliche Epithel von den tieferen Schichten wie Bindegewebe, Blutgefäße, Lymphgefäße, Nerven und so weiter ab. Das heißt, das Epithel selber hat gar keine Blutversorgung. Die Definition eines Krebses ist aber, dass er Anschluss hat an das Blut und an das Lymphgefäßsystem. Das heißt, wenn man mikroskopisch sieht, dass diese sogenannte Basalmembran überschritten wurde, dann spricht man vom Krebs. Alles, was sich darüber abspielt, ist nur eine Vorstufe.
Und die Dysplasie kann man dann dementsprechend auch etwas einfacher dann entfernen, weil das eben noch nicht mit Gefäßen verbunden ist und so.
Genau, weil das nicht gestreut haben kann, weil es keinen Anschluss hat an Blut- oder Lymphgefäßsystem. Damit ist das eine lokal begrenzte Erkrankung, die, wenn man sie entfernt hat, erstmal weg ist.
Können Sie nachvollziehen, dass Menschen erstmal vielleicht auch Angst bekommen, weil da das Thema Krebs irgendwie im Raum steht, auch wenn eben noch gar nicht klar ist, ob das jetzt Krebs ist oder nicht?
Definitiv. Ich habe jahrelang in der Sprechstunde die Erfahrung gemacht, dass das besonders die große Angst ist, dass eine Krebserkrankung nicht erkannt wird oder zu spät erkannt wird. Die Leute haben Angst davor. Im Internet gibt es einfach viel zu viele Seiten, wo Dinge, sagen wir, suboptimal erklärt werden. Und wenn man dort recherchiert, werden vor allen Dingen Ängste geschürt. Deswegen ist es für mich auch so wichtig, bei den Patienten in meiner Sprechstunde erstmal ein vernünftiges Aufklärungsgespräch zu führen, um denen erstmal die Ängste zu nehmen. Denn in den meisten Fällen handelt es sich ja nicht um eine Krebserkrankung, weswegen die in die Sprechstunde geschickt werden, sondern nur um eine zu 100% therapierbare Vorstufe von Krebs.
Welche Therapien werden denn da so grundsätzlich angewendet?
Es gibt tatsächlich, diese Krebsvorstufen werden eingeteilt in 3 Stufen. Das sind die leichtgradigen Veränderungen, die mittelgradigen Veränderungen und die hochgradigen Veränderungen. Von den hochgradigen Veränderungen spricht man, wenn im Prinzip das ganze Epithel von der Veränderung schon betroffen ist, aber diese Basalmembran noch nicht überschritten wurde. Mhm. Diese Veränderungen sind nicht mehr rückgängig zu machen oder nur in den seltensten Fällen. Das heißt, so eine Veränderung muss operativ entfernt werden. Bei den anderen Veränderungen, die leicht- und mittelgradigen Veränderungen, können von alleine wieder ausheilen. Gerade die leichtgradigen Veränderungen verschwinden zu einem großen Anteil einfach von alleine wieder. Das muss nur beobachtet werden. Und bei den mittelgradigen Veränderungen hat man abhängig vom Alter der Patientin, also je jünger die Patientin ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Veränderung auch noch verschwindet. Je älter man ist, umso höher ist das Risiko, dass die Veränderung zumindest bleibt oder irgendwann auch mal switcht auf eine höhergradige Veränderung und dann eben entfernt werden muss. Aber operieren muss man tatsächlich nur diese hochgradigen Veränderungen. Andere Therapiemethoden für Dysplasien gibt es eigentlich nicht im klassischen Sinne. Es hat jetzt seit der Umstellung des Screenings, das eben jetzt bei den Frauen ab 35 HPV mitgetestet wird, gibt es einige Medikamente, die man lokal, das sind so Gele, die man lokal in die Scheide einführen kann, die eben dem Immunsystem helfen sollen, die HPV-Infektion von alleine in den Griff zu kriegen. Das passiert bei den meisten Frauen sowieso. Das Immunsystem eliminiert nach 1 bis 2 Jahren die Infektion wieder. Mhm. Aber bei einem Teil der Frauen bleibt, oder nicht nur der Frauen, auch Männer sind von HPV betroffen, bei einem Teil der Frauen bleibt diese Infektion und kann dann eben nach Monaten bis Jahren Veränderungen hervorrufen. Es gibt aber auch Frauen, die haben irgendwann HPV und haben aber in ihrem Leben nie irgendeine Erkrankung deswegen.
Und weil es ja gerade auch um HPV ging, an dieser Stelle mal ein ganz deutlicher Hinweis. HPV, also humane Papillomviren, von denen gibt es mehr als 200 verschiedene Virustypen. Und die sind die Ursache für einen Großteil der Gebärmutterhalskrebsfälle. Aber die können auch noch andere Krebsarten auslösen, zum Beispiel Krebs am Penis, am After oder im Rachen. Das heißt, das ist wirklich längst kein Frauenproblem. Und ungefähr 80% aller sexuell aktiven Menschen, die machen in ihrem Leben mindestens einmal eine HPV-Infektion durch. oft, da merkt man die aber gar nicht, weil die von selbst wieder abheilt. Also das ist wirklich eine sexuell übertragbare Krankheit, die wahnsinnig weit verbreitet ist. Dabei gibt es sogar seit 2006 eine Impfung gegen HPV. Die wirkt sehr, sehr gut und die kann dementsprechend auch vor Krebs schützen. Seit 2007 empfiehlt die Ständige Impfkommission die HPV-Impfung für Mädchen von 9 bis 14 Jahren. Und seit 2018 wird die Impfung auch für Jungen im gleichen Alter empfohlen. Und 9 bis 14, falls ihr älter seid, man kann sich da auch noch gegen impfen lassen, wenn man älter ist. Das Problem in Deutschland, das ist tatsächlich, dass es eine sehr geringe Impfquote gibt. 2020, da waren ungefähr 43% der Menschen gegen HPV geimpft. Für eine Herdenimmunität, da wäre aber eine Impfquote von mindestens 70% notwendig. Und das Robert-Koch-Institut, das arbeitet deswegen auch seit Anfang des Jahres an einer Studie zur Steigerung der Impfquote. Über die HPV-Impfung haben wir auch in einer Eine Stunde Liebe vom September 2021 gesprochen. Da könnt ihr sehr, sehr gerne mal reinhören. Die verlinke ich euch in den Shownotes, die Episode. So, jetzt aber zurück zu Laura. Bei ihr, da stand ja fest, sie hat eine schwergradige Dysplasie und muss operiert werden. Und als sie dann endlich in der Dysplasie-Sprechstunde war, da ging es ihr psychisch erstmal viel besser, auch weil sie sich dort sehr gut aufgehoben gefühlt hat. Trotzdem hatte sie vor der Operation einige Ängste und Sorgen.
Ich habe auf alle Fälle mir schon auch Gedanken darüber gemacht, also auch wenn ich eigentlich immer sage, ich möchte keine Kinder haben, aber ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht, wie invasiv so eine OP dann auch sein kann und was das zum Beispiel auch mit einem Kinderwunsch irgendwie machen kann. Also es ist wirklich unbedenklich auch einfach. Das war zum Beispiel auch was mir nicht so ganz klar war vorher und eine Sorge, die irgendwie mir total leicht dann eben auch in so einem Gespräch zu nehmen war. Und ich hatte davor einfach bei so Routine-Gynä-Untersuchungen immer wieder echt auch richtig dolle Schmerzen und auch bei diesen Pap-Abstrichen immer wieder auch so Blutungen. Und ich hatte einfach wirklich auch total Angst vor dieser Untersuchung, wenn die da mit diesem Löffelchen irgendwie diese Gewebeproben irgendwie entnehmen, weil sich das so brutal irgendwie auch anhörte. Und mir davor aber gesagt wurde, das tut eigentlich nicht weh. Ich fand die Untersuchung unheimlich schmerzhaft, aber die Ärztin war einfach unheimlich cool und hat mir immer wieder versichert, dass es mein Körper ist, dass wir das in meinem Tempo machen und so weiter und so fort. Und ich glaube, es ging viel auch einfach um diese Sorge davor, dass es Schmerzen gibt in der Untersuchung, aber auch, dass die Erkrankung irgendwie auch Schmerzen produziert, irgendwie zu einem Zeitpunkt, was sie de facto eigentlich nicht tut.
Jetzt ist das ja eine OP, die vaginal durchgeführt wird. Und du hast eben auch schon gesagt, dass alleine so das Thema Abstrich auch ein unangenehmes Ding ist. Und man ist da ja als Person mit Vagina einfach in einer sehr vulnerablen Position und ist dann natürlich in gewisser Weise auch dem medizinischen Personal, was sich da um einen kümmert, wenn man in der Vollnarkose ist, einfach ausgeliefert. War das für dich ein Thema bei der OP?
Total. Total. Ich bin in diesen Raum reingekommen und war da schon ganz duselig irgendwie auch von den Medikamenten quasi, die man so vorab irgendwie bekommt. Und ich glaube, so richtig realisiert, dass es eine OP ist, die vaginal stattfindet, habe ich wirklich auch erst in dem Moment, als ich auf so einem ganz klassischen gynäkologischen Stuhl dann eben saß und die OP eingeleitet wurde. Und ich glaube, mir wurde das mit Sicherheit davor gesagt, aber ich habe in dem Moment auch kurz echt nochmal Panik bekommen, weil ich so gemerkt habe, ich werde jetzt gleich nicht mehr mitbekommen, was passiert. Und ich kannte zwar die Ärztin, aber dann sind ja da auch immer noch 4, 5 andere Personen irgendwie mit im Raum. Und dann werde ich, ohne dass ich das irgendwie mitbekomme, natürlich habe ich davor irgendwie eingestimmt, dass das irgendwie so passieren wird und dass diese OP auch durchgeführt wird, aber ohne dass ich das mitbekomme, wird mir vaginal irgendwie, findet da irgendein Eingriff statt. Und das hat auf alle Fälle, in der Situation hat das so Klick gemacht. Und ich habe auf alle Fälle auch danach gemerkt, dass auch wenn ich das körperlich ganz gut verpackt habe und man darf dann zwar auch erstmal keinen Penetrationssex haben, ich glaube, die Empfehlung ist so bei 4 Wochen, dass ich irgendwie auch so das Gefühl habe, dass so, ja, dieses Intime, was irgendwie für mich schon auch mit meiner, gerade auch mit diesem Vaginalen irgendwie verbunden ist, dass das wirklich so eine Art, so ein bisschen so eine Grenzüberschreitung irgendwie einfach war, an der ich oder mit der ich mich auf alle Fälle auch sehr bewusst danach nochmal beschäftigen musste, um da drüber hinwegzukommen oder das irgendwie zu verarbeiten und das nicht so langfristig einschleichen zu lassen, dass ich da irgendwelche, ja, Probleme damit haben werde.
Das heißt, das hat aber dein Sexleben dann beeinflusst danach?
Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, es hat auch vor allem meine Beziehung zu mir und meinem Körper irgendwie beeinflusst. Das war davor schon so, dass ich halt wusste, dass irgendwie so, auch wenn ich mich anfasse und irgendwie auch mich von innen anfasse, da ist irgendwie ein Teil, der ist gerade irgendwie krank. Und auch das war irgendwie davor schon seltsam. Und danach, und das ist für mich wirklich, wirklich echt ungewöhnlich, habe ich aber auch lange nach dem Zeitpunkt, wo ich theoretisch vaginal wieder hätte mich selber penetrieren können oder irgendwie penetriert werden können, habe ich das einfach nicht gemacht, weil ich das ganz, ganz lange irgendwie nicht ertragen konnte, irgendwie auch zu wissen, wie sich das anfühlt und was da jetzt vielleicht auch neu ist und so, aber halt auch eben diese Grenzverletzung durch diese vaginale OP eben auch.
Das heißt aber, du konntest tatsächlich spüren, wenn du dich von innen berührt hast, dass sich da was anders anfühlt und hast vorher auch diese Gewebeveränderung ertasten können?
Die Gewebeveränderung konnte ich, glaube ich, nicht ertasten. Ich glaube, das ist was ich wahrscheinlich auch so schleichend vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ob das medizinisch theoretisch möglich ist. Aber danach war das auf alle Fälle so, dass als ich mich dann irgendwann getraut habe, mich da zu berühren, dass ich wirklich auch kurz erschrocken bin, wie sich das einfach anders anfühlt. Und dass es jetzt einfach eine andere Art von Haut irgendwie ist, die da quasi über diesen Gebärmutterhals eben drüber liegt. Und es war ein bisschen lustig, weil ich tatsächlich nochmal für mich überlegt habe, ob ich mir das jetzt nur einbilde und meine Partnerperson dann nochmal gefragt hatte, mir das nochmal irgendwie auch nochmal zu feedbacken, ob da irgendwie... Und meine Partnerperson hatte genau den gleichen Moment und hat auch gemeint, es ist wirklich, es ist ganz weich und es ist ganz glatt. Und irgendwie davor war es irgendwie ein bisschen so ein schrumpeliges Gewebe, ja. Inzwischen finde ich das nicht mehr schlimm, aber ganz am Anfang war es wirklich so ein, es war voll gut, dass ich davor Angst hatte, weil ich war wirklich auch schockiert im ersten Moment, dass es sich so anders anfühlt.
Am Ende, als das Ganze durchgestanden war, da hat Laura ihr Verhältnis zu ihrer Sexualität und ihrer Vagina ganz bewusst zelebriert. Also quasi, um sich das wieder so zurückzuholen. Und zwar hat sie das mit einer ganz besonderen Aktion gemacht, die sie sich tatsächlich schon lange mehr oder weniger heimlich gewünscht hatte. Aber irgendwie hat sie das immer vor sich hergeschoben, hat sich dann doch nicht getraut. Dann hat sie es aber gemacht. Und genau darüber sprechen wir gleich. Erstmal geht's jetzt mit Christine Hirchenhain von der Dysplasie-Einheit an der Uniklinik in Dresden um die Nachsorge, wenn eine Zellveränderung aufgetreten ist. Ich habe sie gefragt, wenn die Dysplasie erfolgreich behandelt worden ist, also wenn das von selber wieder zurückgegangen ist oder wenn eben die OP erfolgreich war und das Gewebe entfernt wurde, besteht danach ein höheres Risiko, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken oder ist man dann durch mit dem Thema?
Also an Gebärmutterhalskrebs selber zu erkranken, das Risiko ist eigentlich nicht erhöht. Die Frauen gehen ja dann regelmäßig zur Nachsorge. Aber es besteht natürlich ein Risiko, dass diese Erkrankung wiederkommen kann.
Also das heißt, dass manche Menschen sind da tendenziell einfach öfter von betroffen?
Genau. Also es gibt einfach... Man sagt einfach so, dass nach einer operativen Intervention der Entfernung einer Dysplasie ein Risiko von ungefähr 14% besteht, dass die Frauen innerhalb der nächsten 10 Jahre wieder erkranken an so einer Veränderung, was den Gebärmutterhals betrifft. Sie haben aber auch ein erhöhtes Risiko für Veränderungen im Bereich der äußeren Scheide, also der Vulva, für Veränderungen im Bereich der Vagina und auch für Veränderungen im Bereich des Pos, also Analkrebs. auch Vorstufen von Analkrebs und auch Veränderungen im Mund-Rachenraum. Denn das sind alles Angriffsstellen für den HPV-Virus.
Also im Prinzip so die Schleimhäute einfach.
Genau, richtig.
Braucht es denn nach der Behandlung einer Dysplasie dann auch noch mal eine besondere Nachsorge oder zum Beispiel eine häufigere Kontrolle oder sowas?
Also nach der Behandlung einer solchen hochgradigen Dysplasie empfiehlt man den Frauen, dass sie ungefähr für 2 Jahre vierteljährlich zur Kontrolle zum Frauenarzt gehen. Dass einfach häufiger Abstriche gemacht werden, weil in den ersten 2 Jahren das Risiko, dass die Erkrankung wiederkommt, einfach höher ist. Und danach, also nach diesen 2 Jahren, kann man dann die Frau in das normale Kontrollintervall wieder aufnehmen.
Aber ganz generell sagen Sie, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn man einen auffälligen Befund hat oder wenn man sogar eine Dysplasie hat, dann muss man sich erstmal nicht so super doll Sorgen machen, weil alleine die Tatsache, dass was gefunden wird, ist ja auch, finde ich, ein Zeichen dafür, dass so ein Vorsorgesystem funktioniert, oder?
Das ist richtig. Ja, die meisten Frauen, die in die Sprechstunde kommen, haben hinterher nichts, was operiert werden muss, sondern nur Veränderungen, die beobachtet werden müssen. Und selbst wenn eine Operation notwendig ist, ist das kein großer Eingriff. Es wird das Stückchen am Gebärmutterhals, was betroffen ist, entfernt. Die Frauen können anschließend noch Kinder bekommen. Also das ist keine große Operation.
Also regelmäßig zur gynäkologischen Vorsorge gehen ist wichtig. Und wie gesagt, auch die HPV-Impfung. Und da wird ja immer gesagt, ja, man sollte die eigentlich bis 14 haben, diese Impfung, weil eben davon ausgegangen wird, dass man da noch nicht sexuell aktiv war, dass man da eben also auch noch keinen Kontakt mit diesen HPV-Viren gehabt haben kann. Man kann diese Impfung aber auch wirklich gut später noch durchführen lassen und manchmal zahlt es auch die Krankenkasse. Da könnt ihr zum Beispiel gerne mal bei dem Gynäkologen oder der Gynäkologin eurer Wahl nachfragen. Und Laura, die nimmt uns jetzt nochmal mit zu einer Sache, die sie immer mal wieder im Kopf hatte und es dann doch nie gemacht hat. Und sie hat es dann gemacht, als sie das mit der Dysplasie, mit der OP alles geschafft hatte. Auch um das Ganze zu feiern, also dass sie das durchgestanden hat.
Dann habe ich mich getraut, mir eine Tantra-Massage zu buchen und hatte damit für mich einerseits einen Zeitpunkt, der gesetzt war, und andererseits aber auch so die Aufmerksamkeit auf meinem Körper und gerade eben auch auf meiner Vulva und meiner Gebärmutter eben auch und so. Und nicht nur mit mir selber, sondern auch eben mit der Anleitung irgendwie von einer anderen Person, die aber nicht meine Beziehungsperson ist, sondern halt einfach irgendeine andere Person. Ich war einerseits total stolz auf mich danach, dass ich mich wirklich endlich getraut habe. Zweitens war es eine unheimlich tolle Erfahrung, die ich auch jeder Person irgendwie nahelegen möchte. Also es war einfach unheimlich schön. Es war so ein Zeitpunkt, es war so ein Ereignis, das dann irgendwie passiert ist und in dieser Sitzung eben auch sehr klar wurde, dass sie mir auch rückgemeldet hat, dass sie eigentlich auch so eine Neugierde und so eine Offenheit von meinem Körper irgendwie spürt und ich das selber auch für mich gemerkt habe, dass ganz viel von dieser Blockade und dieser Angst und Sorge und so, dass das eigentlich in meinem Kopf war und dass das gar nicht so sehr in meinem Körper repräsentiert war, bin ich danach irgendwie rausgegangen und dachte mir, so gut, und jetzt ist dieses Kapitel vorbei und jetzt bin ich gesund und jetzt habe ich auch wieder Lust, irgendwie Sexualität zu leben, mindestens wie davor. Das war auf alle Fälle, also ich weiß nicht, ob es am Ende an der Tantra-Massage lag oder ob das auch jedes mögliche andere Ereignis oder so hätte sein können, aber es war einfach ein Ereignis, das da war und das ich mir selber definiert habe vorab als mein persönliches Heilungsereignis. Und das hat auf alle Fälle glücklicherweise sehr gut funktioniert.
Magst du erzählen, was bei der Massage passiert ist? Wenn nicht, ist auch voll okay.
Ich kann gerne drüber sprechen. Ich bin da angekommen und ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste schon, dass man nackt ist, auch bei Tantra-Massagen. Ich dachte immer, die Person, die massiert, ist nicht ganz so nackt. Davon war ich ein bisschen, also sie hatte immer noch einen Schlüppi an, den hatte ich nicht an. Aber genau, und dann war es einfach erstmal auch ganz lange wirklich eine Körpermassage, eine Ganzkörpermassage mit unheimlich viel Öl, so viel Öl, wie man sich das normalerweise zu Hause auch in romantischen Situationen niemals trauen würde, weil die Matratze und das Bettlaken das auf alle Fälle nicht verkraften würden. Und das war auf alle Fälle allein schon eine unheimlich sinnliche Erfahrung, obwohl mich das auch, es ist eine Person, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und das Schöne war, dass sie mir auf den ersten Blick einfach sehr sympathisch war. Deshalb hat es auch ganz gut funktioniert, genau. Und irgendwann zentrierte sich diese Körpermassage dann eben auf meinen Genitalbereich und eben auch von außen auf meinen Unterleib und meine Gebärmutter und dann eben auch auf meine Vulva. Und das war schon wirklich faszinierend, weil ich, so wie ich in dem Setting eben angefasst wurde, einfach noch nie in meinem Leben auch an meiner Vulva eben gestreichelt und berührt wurde. Es war wirklich eine, also wirklich auch was, wo ich danach so gemerkt habe, das sind total schöne Berührungen, die ich auf alle Fälle auch gerne so für mich entdeckt wissen möchte und die ich auch so weiter mitnehmen möchte, weil es einfach wirklich was anderes war, weil es eben auch keinen Fokus auf irgendeinen Orgasmus oder irgendeine Stimulation oder irgendwie, sondern es war wirklich wie so, wie wenn dir jemand die Schultern massiert, nur dass die Person die halt die Vulva massiert und es war, ja, ich fand es ganz fantastisch.
Das heißt, das war jetzt dann auch gar nicht so super sexuell, was du da erlebt hast oder nicht so explizit sexuell?
Es ist schon unheimlich erregend und dadurch wird es dann auch auf alle Fälle sexuell. Mir war vorab ziemlich klar, nicht weil ich diese Grenze gesetzt habe, sondern weil die Massageperson die Grenze gesetzt hatte, dass wir nicht, sehr wahrscheinlich nicht vaginal arbeiten werden, weil das einfach bei den ersten Massagen meistens einfach nie passiert. Genau, ich glaube, das wäre vielleicht nochmal was gewesen, wo es vielleicht auch nochmal ein bisschen expliziter so geworden wäre. Aber es ist irgendwie so in so einem Mittelfeld zwischen, es ist einfach nur eine Massage und gleichzeitig ist es halt schon auch einfach unheimlich erregend, wenn dir jemand mit ganz, ganz viel Öl deine Vulva massiert.
Ja, wenn man sowas geschafft hat, dann kann man das ruhig auch mal bewusst zelebrieren. Großen Dank auf jeden Fall an Laura für die Offenheit und dass sie uns so sehr auch in ihre Gefühlswelt mitgenommen hat. Und vielen Dank an Christine Hirchenhain für die Infos rund um das Thema Dysplasie und die Behandlung von dem Ganzen. Es gibt jetzt noch einen kleinen Themensprung und zwar im Liebestagebuch. Da geht es um Online-Dating und zwar mit Rieke. Die ist 25 und hat endlich jemanden getroffen, mit dem es einfach nur richtig, richtig toll ist. Der Haken an der ganzen Sache, der Mann, den sie da getroffen hat, der ist viel älter als sie und zwar noch älter, als sie eigentlich gedacht hatte. Warum sie das verwirrt und warum sie das auch verunsichert hat, das erzählt sie euch jetzt.
Also wir haben uns über Tinder kennengelernt und ich hatte den Maximalzeitraum auf 10 Jahre gestellt. Und es war angegeben, er ist 34 und habe gedacht, okay, das ist ein bisschen älter als ich, aber es ist für mich noch in Ordnung. Und dann haben wir uns getroffen und es war alles super und wir sind jetzt auch zusammen. Und irgendwann gab es aber den Punkt, wo ich ein bisschen verwirrt war, weil ich dann Freundinnen sein Profil gezeigt habe, so von wegen, ich treffe mich mit dem. Und dann manchmal 34 angezeigt wurde, dann wurde 35 angezeigt, dann aber wieder 34. Und dann habe ich ihn einfach irgendwann gefragt, wie alt bist du denn eigentlich? Und dann meinte er 36. Obwohl das dann nur 2 Jahre mehr sind, als ich ausgegangen war, habe ich gemerkt, dass es schon einen Unterschied macht und mich schon ein wenig verunsichert hat. Vor allem, so klischeehaft es auch klingt, es um das Thema Kinder ging, was dann in meinem Kopf auf einmal so hochgekommen ist, weil ich gedacht habe, okay, ich weiß, er würde sich eigentlich irgendwann Kinder wünschen und wenn er mehrere Kinder will, dann wahrscheinlich das erste Kind so spätestens mit Ende 30, Anfang 40. Dann sind das so in den nächsten 3 Jahren. Und in 3 Jahren ist mir das zu früh. Und ich eigentlich vorher nie über das Thema Kinder nachgedacht habe, beziehungsweise jetzt noch nicht nachgedacht habe. Ich habe so gedacht, okay, vielleicht fange ich an, mit Anfang 30 über Kinder nachzudenken, aber jetzt noch nicht. war das auf einmal so plötzlich sehr präsent in meinem Kopf. Und obwohl er nie diese Erwartung irgendwie gestellt hat oder nie das gesagt hat, dass er sich das so wünscht und auch in diesem Zeitraum wünscht, habe ich mir diese Gedanken gemacht und habe mich dann ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt, obwohl das auch nur von mir ausging. Und dann habe ich da mit einer Freundin drüber geredet und dann meinte sie nur so, ja, aber er ist sich doch auch bewusst, dass er eine 25-Jährige datet. Also, das ist nicht deine Verantwortung, seine Wünsche zu erfüllen. Er hat sie noch nicht mal geäußert und du gehst davon aus. Und selbst wenn er sie hat, muss er ja auch davon ausgehen, du bist 25, dass du jetzt nicht sofort Kinder bekommst. So, und du hast jederzeit die Möglichkeit zu sagen, will ich nicht oder jetzt noch nicht. Und wenn das für ihn nicht in seinen Plan passt, dann muss er sich wer anderes suchen. Und das hat mich auf jeden Fall sehr beruhigt. Einfach vom Gefühl, weil ich dann gedacht habe, ja, es stimmt. So, er weiß es ja auch. Und seitdem die Freundin das so gesagt hat, bin ich dem eigentlich sehr entspannt gegenüber, weil ich dann jetzt denke, okay, es gibt keinen Druck, es ist alles entspannt, es kommt dann, wenn es kommt, wenn er jetzt den Wunsch äußert, dann kann man darüber reden, eine Lösung finden. Aber im Moment ist es jetzt irgendwie noch kein Thema und das finde ich auch ziemlich gut.
Diesen letzten Teil, den kann man sich generell mal merken, finde ich. Also, dass man vielleicht nicht versucht, Probleme zu lösen, die einfach noch gar nicht da sind, ne? Weil vielleicht treten diese Sachen, die man da im Kopf hat und bei denen man denkt, eventuell könnte ja das passieren, gar nicht ein. Und dann muss man sich eben auch keinen Stress drum machen. Wie es weitergeht bei Rieke und mit diesem Mann, den sie da getroffen hat, das hört ihr dann auch hier bei einer Stunde Liebe im Liebestagebuch. Vielen Dank nochmal an Laura und Christine Hirchenhain fürs Dabeisein in dieser Episode und vielen Dank an euch fürs Zuhören. Und wenn ihr diesen Podcast hier gerne hört, dann abonniert uns sehr, sehr gerne da, wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Das hilft uns sehr in Sachen Sichtbarkeit und das hilft vor allen Dingen auch euch, weil ihr dann keine neue Episode mehr verpasst. Bei Fragen, Rückmeldungen und Themenwünschen, da könnt ihr euch wie immer sehr, sehr gerne bei uns melden unter mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van de Weyer. Habt's gut!
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.